Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer. Wir haben heute den 11.04. Es ist Samstag, ein Tag vor Ostern. Die Corona-Zeit schlägt weiterhin zu, alle wahrscheinlich im Homeoffice. Aber wir wollen trotzdem weitermachen wie gewohnt. Und deswegen machen wir heute auch wieder die GAFA News Wirtschafts-News Podcast-Folge mit allen relevanten E-Commerce- und Unternehmensdaten, Zahlen, Fakten, die du so brauchst, um ja, mitreden zu können. Wir starten mit Amazon. Amazon verschiebt seinen Prime Day auf August. Und zwar, Amazon will seinen diesjährigen Prime Day wegen der Corona-Krise auf August verschieben. Sonst ist es ja immer im Juli. Das heißt, auch der Riese macht die Krise, geht er halt auch nicht dran vorbei. Der E-Commerce-Riese soll seinen diesjährigen Prime Day von Juli auf mindestens August verschieben wollen. Das hat Reuters mit einem Verweis auf interne Notizen veröffentlicht. Offiziell hat Amazon die Verschiebung aber noch nicht verkündet. Der Aktionstag beschert Amazon und aber auch den Marktplatzhändlern, so wie wir auch. Wir sind ja auch selber Seller bei Amazon mit ungefähr 1 Million, jährlichen Geldregen. Damit das auch in diesem Jahr so ist, hat sich der Marktplatzhändler für eine Verschiebung entschieden. Denn die großen Bestellmengen, die an dem mittlerweile zweitägigen Shopping-Event eingehen, müssten erstmal überhaupt gestemmt werden. Und das ist zurzeit ja nicht so richtig möglich. Man spricht immer sehr offiziell über 2 Milliarden US-Dollar. Das heißt, allein 2019 hat der Prime Day den Marktplatzhändlern weltweit Umsätze von über 2 Milliarden US-Dollar in die Kassen gespült. Insgesamt wurden vom 15. bis zum 16. Juli 175 Millionen Produkte verkauft. Damit war der Prime Day 2019 weltweit sogar erfolgreicher als der Black Friday und Cyber Monday zusammen. Ja, gucken wir uns mal an, was da passiert. Dann eine schlechte Nachricht von Geschenke.de. Die sind insolvent. Und zwar das Hamburger Startup Geschenke.de, das seit 2016 zu Hanse Ventures gehört. Hanse Ventures übrigens ist ein Inkubator für Startups. Ist insolvent über das Vermögen der im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg eingetragenen Geschenke.de. HSY GmbH wird wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung am 1.4. Das Insolvenzverfahren eröffnet. So heißt es zumindest in der Insolvenzbekanntmachung. Es wird Eigenverwaltung angeordnet. Das heißt, die Schuldner sind berechtigt unter der Aufsicht des Sachverwalters, also des Insolvenzverwalters, die Insolvenzmasse zu verwalten und über sie zu fügen. Und Geschenke.de, das ist so eine Art Empfehlungsplattform für Geschenke, sollte mit Unterstützung von Hanse Ventures eigentlich aufblühen. Geführt wird das Unternehmen seit der Übernahme von den beiden ehemaligen Parship-Führungskräften Sabrina Beck und Jörg Fischer. Zum Start bekam das neue Geschenke.de-Team damals von seinen Gesellschaftern eine Finanzierung im oberen sechsstelligen Bereich. Ja, mit der Insolvenz in Eigenverwaltung besteht nun zumindest die Chance, dass Geschenke.de auch in einigen Jahren noch existiert. Ob die Corona-Krise jetzt daran schuld ist oder nicht, wurde nicht öffentlich gemacht. Dann eine coole Nachricht von Twitter-Chef Jack Dorsey. Der spendet 1 Milliarde im Kampf für Corona. Also Jack Dorsey, der CEO von Square und Twitter, sagte am Dienstag, er werde 1 Milliarde US-Dollar aus seinem Square-Eigenkapital zur Seite legen, um Hilfsmaßnahmen zu unterstützen, sobald die Pandemie vorbei ist. In einer Reihe von Tweets schrieb er überhaupt dazu, er werde das Geld für Zwecke wie das universelle Grundeinkommen und die Gesundheit und Bildung von Mädchen verwenden. Er erklärte, er wolle Kapital aus seinen Square-Anteilen verwenden und nicht Twitter-Aktien angreifen, weil er mehr Aktien an dem Payment-Startup besitze. Und die Auswirkungen dieses Geldes sollten langfristig beiden Unternehmen zugutekommen. Da es den Menschen hilft, denen wir dienen möchten, das sagte Dorsey zumindest über Twitter. Warten wir da mal ab, aber auf jeden Fall eine coole Geschichte. Dann haben wir eine Nachricht zu Jeff Bezos. Der ist weiterhin der reichste Mensch der Welt. Er hat mal zuerst geglaubt, na, da kommt eine Scheidung, muss er 50% seines Vermögens abgeben. Hör dir dazu auch gerne nochmal auf dem Podcast die Amazon-Gründungsgeschichte an. Da wirst du auch sehen, dass er die Frau schon vor der Gründung kennengelernt hat. Ja, trotz seiner teuren Scheidung verteidigt Amazon-Chef Jeff Bezos im dritten Jahr in Folge den Spitzenplatz in der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt. Das ist am Dienstag in New York veröffentlicht worden und zeigt, dass die Corona-Krise auch die Superreichen belastet. Rund 51% von ihnen sind demnach wegen der starken Verluste an den Finanzmärkten weniger vermögend als im Vorjahr geworden. Bedeutet, insgesamt zählte Forbes 2095 Milliardäre. Das sind 58 weniger als im Vorjahr. Ja, deren Vermögen um 700 Milliarden auf 8 Billionen US-Dollar schrumpfte. Ja, das Vermögen von US-Präsident Donald Trump etwa sank aufgrund der Corona-Pandemie laut Forbes binnen eines Monats um 1 Milliarde auf 2,1 Milliarden. Donald Trump stürzt zum Beispiel daher auf Platz 1001 und war vorher auf 715. Wichtig dabei immer zu wissen, das ist eine Schätzung. Man schätzt es aufgrund von allen öffentlichen zugänglichen Informationen, von Vermögenswerten, Aktien, Immobilien, Kunstobjekten und Luxusgütern. Aber es gibt halt natürlich auch noch andere Geschichten, die da reinzählen, die man zum Beispiel nicht berücksichtigen kann. Dann eine Nachricht von Disney Plus, habe ich mir jetzt auch geholt. Ist, glaube ich, für viele jetzt zum Start eigentlich ganz cool und in der Corona-Krise und gerade für Kinder wahrscheinlich sehr abwechslungsreich. Ich würde jetzt aber behaupten, ich habe es mir jetzt mal angeguckt als Digital-Insider, aber dauerhaft werde ich wahrscheinlich den Service nicht in Anspruch nehmen, aber vielleicht bin ich auch nicht die richtige Zielgruppe. Mich interessiert natürlich die Launch-Strategie. Ja, und ich würde mal wirklich die These aufstellen, der Angriff auf Netflix hat begonnen. Warum? Der Streaming-Dienst hat in rund 5 Monaten seit dem Start in den USA bereits 50 Millionen Abonnenten gewonnen. Das wurde am Mittwoch bekannt gegeben in Los Angeles. Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um 7%. Ja, Disney hatte mit dem Streaming-Dienst im November die Jagd auf den Marktführer Netflix eröffnet und auf Anhieb großen Kundenzustrom erhalten. Was die User anzieht, Disney Plus punktet mit beliebten Produktionen, wie zum Beispiel Star Wars, aber auch wahnsinnig viele Filmklassiker mit einem recht niedrigen Einsteigspreis von 6,99. Ja, der Abstand zu Netflix ist noch groß. Der Konkurrent hat 167 Millionen Kunden, also Netflix. Aber auf der anderen Seite ist Netflix auch schon seit über 10 Jahren im Geschäft und über 190 Länder. Disney Plus ist erst in einem guten Dutzend. Also warten wir mal ab. Dann kommen wir zu einem Unternehmen, was ich seit Jahren verfolge, was für mich auch persönlich interessant ist. Und zwar Shop Apotheke. Holt sich für den Boom ein bisschen frisches Geld. Also nicht nur Asos. Asos holt sich 247 Millionen Pfund. Sondern auch Shop Apotheke hat sich nun frisches Kapital an der Börse besorgt. Statt der geplanten 55 Millionen sind es am Ende ganze 65 Millionen geworden. Bedeutet, Shop Apotheke Europa hat rund 1,12 Millionen neue Inhaberaktien. Das sind 8,3 des ausstehenden Grundkapitals der Gesellschaft vor der Transaktion im Wege eines beschleunigten Bookbuildings bei institutionellen Investoren platziert. Die neuen Aktien wurden für einen Ausgabepreis von 58 Euro pro Nutzer, pro neue Aktie platziert. Ja, der ursprüngliche Kapitalerhöhungsbedarf von ca. 55 Millionen wurde aufgrund der starken Nachfrage auf 65 Millionen erhöht. Ist natürlich erfreulich. Und was wollen die damit machen? Es dient der Unterstützung und Finanzierung von Wachstum, zum Beispiel durch Investitionen in Working Capital, digitale Produkte, neue Aktivitäten, zum Beispiel Online-Marktplätze, Arztservice, Eigenmarken, Internationalisierung, aber auch in sogenannte opportunistische Wahrnehmung kleiner, mittlerer M&A-Transaktionen, also anorganischem Wachstum und Firmenkäufen. Weiterhin gibt es ein neues Logistikzentrum in der Nähe von Venlo und so weiter. Shop Apotheke hatte sich zuletzt Corona-bedingt über eine Wachstumsbeschleunigung im ersten Quartal freuen können. Und gerade erst hatte auch Doc Morris weitere 175 Millionen Franken dazugeholt. Also man kann sehen, die Online-Mega-Apotheken, die rüsten sich für den Boom auf verschreibungspflichtige Medikamente. Dann kommen wir zu Auto 1. Die haben laut einem Bericht 300 Millionen Euro aufgenommen. Das Berliner Gebrauchtwagen-Startup Auto 1 soll sich eine Finanzierungsrunde über 300 Millionen Euro abgeschlossen haben. Das hat das Wirtschaftsmagazin Capital unter Berufung auf Informationen aus dem Unternehmensumfeld bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um ein Wandeldarlehen, also ein Kredit, der dabei in Darlehensschuld in Firmenanteile umgewandelt werden kann, oder um Venture Debt. Das sind, wie beschreibe ich das am besten, Kredite mit kurzer Laufzeit, aber hohen Zinsen. Es wurde zwar bestätigt, allerdings keine Details. Auto 1 betreibt mehrere Plattformen, gerade speziell primär für Gebrauchtwagenhandel. In Deutschland bekannt unter wirkaufendeinauto.de. Darüber können Privatpersonen ihre Pkw an das Startup verkaufen. Das Unternehmen bereitet die Fahrzeuge auf und verkauft sie an Autohändler weiter. Es gibt jetzt aber mittlerweile auch die Marktplattform, dass Händler direkt verkaufen können. Dann noch eine Nachricht von Outfittery. Und zwar gab es frische Zahlen aus dem Handelsregister. Und zwar, so hat Outfittery vor der Modomoto-Übernahme, das sind ja beides, wie nennt man das so schön, curated Shopping-Dienste. Also du hast einen persönlichen Assistenten, der dich von der Zeit immer besser kennenlernt, indem er dir viele Fragen stellt, deinen Kleidungsstil kennenlernt und dir dann Pakete zusammenstellt mit ganzen Outfits, die du dann kaufen kannst oder nicht. Und auf jeden Fall, so hat Outfittery vor der Modomoto-Übernahme Umsätze von knapp 53 Millionen Euro ausgewiesen. Retouren bereinigt ergibt das Nettoumsätze von knapp 45 Millionen Euro. Der Rohertrag konnte 2017 auf 2018 um 23 gesteigert werden. Und spannend ist halt, wesentlicher Anteil der Umsätze sind 91% aus der Dachregion. Outfittery hatte Modomoto ja im letzten Jahr günstig übernommen und sah sich zuletzt bei Umsätzen von 79 Millionen Euro an. Finde ich halt ganz spannend. Das war halt, Winner takes it all Markt. Das war eigentlich irgendwann klar, dass einer von beiden einen übernehmen muss. Dann kommen wir nochmal zu WeWork. Und zwar WeWork verklagt Softbank nach geplatzten 3 Milliarden Deal. Was ist da denn los? WeWork hat eine Klage gegen Softbank eingereicht. Und zwar das Coworking-Startup wirft seinem größten Investor vor, nicht wie geplant weitere Firmenanteile im Wert von 3 Milliarden US-Dollar gekauft zu haben. Die Softbank verteidigt die Entscheidung. WeWork hat am Dienstag, den 7. April 2020, im US-Bundesstaat Delaware eine Klage gegen seinen größten Investor, das ist ja das japanische Unternehmen Softbank, eingereicht. Damit reagiert das strauchelnde Coworking-Startup auf eine Entscheidung von Softbank, doch nicht wie geplant weitere Firmenanteile von bestehenden Investoren im Wert von 3 Milliarden US-Dollar aufzukaufen. Dazu hatte sich Softbank entschlossen, nachdem die Pläne für einen WeWork-Börsengang im Oktober 2019 gescheitert sind. Und da habe ich mal jetzt geguckt auf der WeWork-Seite, ob es eine Mitteilung gibt. Und ja, es gibt eine Pressemitteilung. Softbank begehe Vertragsbruch und verletze außerdem die Treuepflicht gegenüber den Minderheitsanteilseignern. Darunter fallen neben vielen ehemaligen und derzeitigen Angestellten auch der Ex-Firmenchef Adam Neumann, dem der Deal hunderte Millionen Dollar eingebracht hätte. Neumann hatte seine Posten nach dem gescheiterten Versuch vom IPO aufgeben müssen. Zuvor war ihm unter anderem vorgeworfen worden, er habe Anteile an Gebäuden besessen, die dann an WeWork vermietet wurden. Ja, und in nur wenigen Monaten nach dem geplatzten Börsengang korrigierte Softbank die WeWork-Bewertung um mehr als 80% nach unten. Bleiben wir mal gespannt. Wäre der Deal zustande gekommen, hätte Softbank 80% von WeWork besessen. Zu WeWork habe ich eine eigene Meinung. Die verkaufen sich ja als Technologieanbieter für Immobilien und so weiter. Ich sehe das einfach als ganz normales, ich kaufe Unternehmen, kaufe Firmen, Räume billig und saniere die und mache daraus Coworking Spaces. Das hat für mich nichts mit Technologie zu tun. Das ist meistens ein hoher Fremdkostenanteil, eine niedrige Rendite und hat nichts mit Skalierung zu tun. Aber ja, wenn du da eine eigene Folge nochmal haben willst, sag gerne Bescheid. Dann ja, Airbnb, Silver Lake und Six Street Partners geben 1 Milliarde. Was ist da los? Der durch die Corona-Krise schwer getroffene Wohnungsvermittler Airbnb hat sich 1 Milliarde Dollar frisches Kapital besorgt. Die Beteiligungsgesellschaften Silver Lake und Six Street Partners hätten 1 Milliarde Dollar zugesagt. Es gibt halt eine Finanzspritze über Aktien und Schuldtitel. Mithilfe des neuen Kapitals wollte sich Airbnb für ein Comeback nach der Corona-Pandemie stärken. Airbnb setzt die weltweite Ausbreitung des Virus extrem stark zu, muss man sagen. Der Online-Plattform bricht einen Großteil des Geschäfts weg. Zugleich nimmt Airbnb viel Geld in die Hand, um Vermieter bei Laune zu halten, damit diese halt die stornierten Buchungen irgendwie kompensieren können. Eigentlich war für dieses Jahr auch ein Börsengang angekündigt, doch ich würde jetzt mal attestieren, dass das nicht so weit kommt. Ja, Bloomberg hatte zuletzt berichtet, das Unternehmen sei bereits Ende 2019 noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Demnach habe sich das operative Minus im Schlussquartal um rund 130 Millionen Dollar auf 276 Millionen Dollar erhöht. Und natürlich kommen dann steigende Verluste beim IPO zum wirklich ungünstigen Zeitpunkt. Der Wert soll intern auf 26 Millionen Dollar gesenkt haben. Also warten wir auch mal hier ab. Dann letzte Nachricht für heute. Pinterest launcht neue Shopping-Möglichkeit. Das bedeutet, du kannst jetzt über Pinterest direkt shoppen. Und zwar umfassende Käufe direkt von der Suche aus über Pinnwände, direkt über Pins und über neue Einrichtungs- und Wohnempfehlungen, zum Beispiel beim Durchblättern. Ja, ab heute wird in der Suchfunktion ein neuer Bereich angezeigt, mit dem sich vorrätige Produkte von verschiedenen Einzelhändlern kaufen lassen. Wenn man zum Beispiel nach Frühlingsoutfit, Bürodeko oder Küchenumbau sucht, gibt dann halt ein neues Matching-System, eine Kuration zwischen Preis- und Markenfilter. Ja, ich hoffe, dir hat auch diese Folge mal wieder Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Wie gesagt, teile gerne den Podcast in Gruppen. Irgendwann werden wir für Werber interessant. Dann kann ich dafür eine Journalistin einstellen und davon profitierst du durch noch bessere Inhalte. Wir haben bald die 500 Follower erreicht. Das erfreut mich extrem. Immer mehr Leute schreiben mich direkt an über die Webseite oder über verschiedenste Jobportale wie Xing oder LinkedIn, geben Feedback ab. Das freut mich sehr. Ansonsten wünsche ich dir frohe Ostern. Bleib gesund und bis nächste Woche, Tom.